Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Aktion Wissen auf Radio X. Unser heutiges Thema: Als das heute Morgen war. Zukunftsvisionen im Rückblick. Wir beschäftigen uns heute mit Zukunftsvisionen aus den 50er und 60er Jahren und was aus ihnen geworden ist. In der ersten Stunde hatten wir über die Weltausstellung berichtet und über die Zukunftsvisionen zum Thema Auto. Und in der zweiten Stunde folgt jetzt, was im Bahnsektor so an Zukunftsvisionen gegeben hat. Nach der Musik. Außerdem stellen wir euch noch die DVD Fröhliche Zukunft vor und sprechen über den Retrofuturismus. Am Mikrofon in der zweiten Stunde Stefan Kyrileis. So, was gab es denn in den 50er Jahren für Vorstellungen über den Bahnverkehr des Jahres 2000 oder 2008, in dem wir ja heute leben?
In den 50er Jahren sieht man am Design der Eisenbahnen kaum noch Verbesserungsbedarf. Während in den USA die eleganten silbernen Stromlinienzüge ihre letzte Blüte erleben, fahren auch in Europa, wenn auch nur in kleinen Stückzahlen und für Erste-Klasse-Fahrgäste, elegante Triebzüge. Im Artikel »So leben wir 1975« schreibt das Technikmagazin Hobby im November 1955 über den Eisenbahnverkehr dann auch nur: Bei der Eisenbahn gilt die Formel mehr Stromlinie plus Atomantrieb gleich 1975. mit dem Unterschied, dass hier die Gegenwart schon ganz dicht an die Zukunft herangerückt ist. Der Gliederzug der Deutschen Bundesbahn und der spanische Talgo-Zug zum Beispiel und einige amerikanischen Bahnmodelle dürften denen von 1975 in keiner Weise unterlegen sein. Neuerungen sieht das Technikmagazin aber im Bereich der Automatisierung und Steuerung. Der Eisenbahnverkehr wird durch ein kompliziertes, unfehlbares Relais- und Fernsteuersystem gelenkt und kontrolliert. Elektronische Steuervorrichtungen unterstützt durch Fernsehanlagen leiten Lokomotiven und ganze Züge durch ein vielstöckiges Labyrinth unterirdischer Rangierbahnhöfe. Wer hätte damals gedacht, dass es im Jahr 2008 sowohl Eisenbahnstrecken gibt, auf denen mit modernster Technik überwachte Züge mit 300 Stundenkilometern rasen, als auch Nebenstrecken, wo sich die Signal- und Weichenstelltechnik seit 100 Jahren nicht mehr verändert hat. In vielen Zukunftsversionen der 50er und 60er Jahre kommt die herkömmliche Eisenbahn gar nicht mehr vor. Das System mit Rädern und Schienen aus Stahl wird als veraltet angesehen. Schließlich verkehren darauf in dieser Zeit noch immer Dampflokomotiven. 1953 beschreibt das Kinderbuch Vom Adler zur Leitschienenbahn ein Hochgeschwindigkeitszug, der sowohl auf Gummireifen und einer Betonfahrbahn als auch für höhere Geschwindigkeiten mit Stahlrädern auf Stahlschienen fahren kann. Statt durch Spurkränze an den Rädern wird die von Heiner Kuch entwickelte Leitschienenbahn durch eine Leitschiene zwischen den beiden Schienen, auf denen der Wagen rollt, geführt. Bei der fiktiven Probefahrt sagt die Hauptfigur des Kinderbuchs: Es werden auch Kabinen mit Milchglasfenstern eingerichtet werden, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie, dass das nicht von vornherein geschehen ist. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Menschen eine ganze Weile brauchen werden, um sie an so hohe Geschwindigkeiten zu gewöhnen. Wir fahren jetzt mit 360 Stundenkilometern und werden es heute noch 400 bringen. Damit sind wir noch lange nicht an der Höchstleistung, weder des Fahrzeugs noch der Leitschiene. Modellversuche, die schon viele Jahre zurückliegen, haben schon auf normalen großen Verhältnissen umgerechnet Geschwindigkeiten von 1000 Stundenkilometern ergeben. Von dem System der Leitschienenbahn wird man später nichts mehr hören. Ein anderes neues Verkehrssystem, das zur gleichen Zeit in Köln entwickelt wird, kommt dagegen in jeder Zukunftsvision vor. Die Allwegbahn. Benannt nach dem schwedischen Industriellen Dr. Axel Lennart Männer Krehn, der die Entwicklung finanzierte. 1952 wurde die Allwegbahn, eine Einschienenbahn mit einem Versuchszug im Maßstab 1:2,5 und seit 1957 mit einem Zug in Originalgröße getestet. Ein zeitgenössischer Bericht in der Zeitschrift Hobby beschreibt die Neuerung der Allwegbahn so: Die Fahrbahn besteht aus einem Balken aus Stahlbeton oder Stahl mit rechteckigem Querschnitt, 140 cm hoch und 80 cm breit. Auf diesem Balken reiten die Wagen wie auf einen Sattel. Auf der oberen Fläche des Balkens rollen die Tragräder, die das Eigengewicht und die Nutzlast der Wagen aufnehmen. An den Seitenflächen oben Führungsräder und unten Stabilisierungsräder. Der Artikel beschreibt auch die Skepsis deutscher Stadtväter, eine Allwegbahn einzuführen. Die Vorsicht kann eben nicht groß genug sein, wenn es um den Stadtsäckel geht. Sollte sich das Ding vielleicht anderswo bewährt haben, dann würde man ja sehen. Der erste Kunde war dann auch keine Stadt, sondern Walt Disney, der die Bahn für den neuen Themenpark Tomorrowland seines Disneylands orderte, wo sie am 14. Juni 1959 in der Anwesenheit von US-Vizepräsident Richard Nixon und dessen Töchtern eröffnet wurde. Walt Disney war begeistert von der Einschienenbahn und sah sie auch als zukunftsträchtiges Verkehrsmittel für den Stadtverkehr an. So sollte die Strecke im Disneyland Werbung sein, dieses Verkehrssystem auch in nordamerikanischen Städten, in denen die Autos trotz breiter Straßen immer öfters im Stau standen, einzuführen.
We are the most mobile nation in the world, over a highway system which is the most modern in existence. But cars can be built faster than the highways to take care of them. Wheels are rolling in all directions, and they're all headed for the biggest traffic jam since the wheel was invented. Ha ha ha! Where does the harassed commuter go from here? Let's take a look ahead and see what the commuter can hope for in the future. Traffic engineers agree that a monorail system could well be an answer to growing traffic congestion. In large cities where land is at a premium, an aerial monorail system needs only a narrow beamway supported by pylons. The accent is on economy. With the advent of such highways in the sky, the weary commuter will find himself traveling in speed, comfort, and safety. Tomorrow's living areas will expand as the beamways of modern monorail systems begin to crisscross metropolitan centers. But when is tomorrow? In Disneyland, a monorail system is being put into operation. And the future in transportation can be enjoyed today.
Lag es daran, dass die Monorail nun als Freizeitparkattraktion abgetan wurde, oder daran, dass mit der Monorail Netze mit Weichen und Kreuzungen sehr aufwendig zu realisieren waren und die aufgeständerte Straße auch nicht jedermanns Sache war? In Deutschland wagten sich keine Stadt an das neue System und Kaufinteressenten aus dem Ausland, zum Beispiel aus dem brasilianischen Sao Paulo, sprangen wieder ab. Auch in Frankfurt ließ man untersuchen, ob man die Straßenbahn in der Innenstadt durch eine U-Bahn, eine Allwegbahn oder eine in den Tunnel verlegte Straßenbahn ersetzen sollte. Man entschied sich aber für Letzteres, da eine tiefer gelegte Straßenbahn im Gegensatz zur U-Bahn und Allwegbahn bei schrittweiser Umsetzung die Einbeziehung des übrigen Straßenbahnnetzes erlaubte. Im Laufe der Planung wurde die tiefer gelegte Straßenbahn aber immer mehr an U-Bahn-Parametern ausgerichtet, um den Tunnel später auch auf richtigen U-Bahn-Betrieb umstellen zu können. Obwohl keine echte U-Bahn, da ihre Strecken vom Tunnel auf nicht kreuzungsfrei geführte Oberflächenstrecken übergehen, eröffnete Frankfurt dann vor 40 Jahren seine U-Bahn. Mit Strecken während der Schau Italien 1961 in Turin und der Weltausstellung 1962, die als Century 21 Exposition im nordamerikanischen Seattle stattfand, warb Allweg weiter für sein System. In Seattle baute die Firma Allweg auf eigene Kosten eine Strecke vom Stadtzentrum zum Ausstellungsgelände. Man versprach auch, die Kosten für die Demontage nach der Schau zu tragen. Doch obwohl die Allwegbahn neben dem Space Needle genannten Aussichtsturm zum Wahrzeichen der Ausstellung wurde, konnten keine Kunden gewonnen werden. Am Ende der Schau fehlte der Firma Allweg sogar das Geld, um die Demontage der Bahn zu bezahlen. Sie wurde an die Ausstellungsgesellschaft verschenkt, die sie für $600,000 an die Stadt Seattle verkaufte. Dank Protesten der Bürger wurde ein Abriss der Anlage verhindert. So kann man auch heute noch auf einer leicht verkürzten Strecke mit den formschönen roten und blauen Zügen fahren. Seattle zeigt, dass sich Einschienenbahnen im Langzeitbetrieb bewährt haben. Leider wurden Projekte zum Ausbau der Einschienenbahn in Seattle trotz Bürgervotum nicht umgesetzt. Während sich die Einschienenbahn in Europa und auch in Nordamerika nicht durchsetzen kann, werden in Asien einige Strecken gebaut. Bis heute verkauft Hitachi, das 1960 einen Lizenzvertrag mit der Firma Allweg geschlossen hatte, das System. Trotz des finanziellen Misserfolgs der Firma Allweg stehen Allwegbahnen in den 60er Jahren weiterhin als Vision für den zukünftigen Stadtverkehr, der unabhängig vom Chaos auf den Straßen dahin gleitet. Doch Anlagen werden nur zur Weltausstellung oder in Freizeitparks errichtet. Als richtige Stadtverkehrsmittel findet man sie weiterhin nur selten. Ende der 60er Jahre beginnt dann mit der Entwicklung des Transrapids die Ära der Magnetschwebebahn. Ein neues Kapitel von Zukunftsvisionen, die sich aufgrund der bestehenden Systeme nur schlecht durchsetzen ließen. We'll be right back.
Ja, die letzten 50 Jahre haben gezeigt, es ist schwierig, neue Techniken in bestehenden Systemen zu etablieren. Das gilt für die Einschienenbahn, wie auch für leitgesteuerte Autos, die irgendwie ferngesteuert werden oder wo man ohne Lenken auf der Autobahn fahren kann. Stattdessen haben sich Systeme, die bestehen, weiterentwickelt und verbessert. Und so ist manches totgesagte System noch heute am Leben. Denken wir zum Beispiel an die Straßenbahn, die viele Städte in den 50er Jahren aus den Straßen rausgerissen haben und die in den letzten Jahrzehnten wieder eine Renaissance erlebt hat. So haben viele Städte in Frankreich, die in den 50er Jahren ihre Straßenbahn abgeschafft haben, wieder neue Straßenbahnsysteme aufgebaut, in einer ganz neuen Form als Niederflurzüge auf eigener Trasse. Oder denken wir an die Schallplatte, die ja auch immer noch existiert. Nach der nächsten Musik spreche ich dann über die Zukunftsvisionen für den Städtebau und den Flugverkehr der 50er und 60er Jahre. Die Zukunftsvisionen für die Zukunft, die heute schon wieder Vergangenheit ist. Back to the Future hieß dieser Titel aus dem gleichnamigen Film. Und Back to the Future ist auch unser heutiges Thema, nämlich Als das heute Morgen war, Zukunftsvisionen im Rückblick. Ihr hört Axiom Wissen auf Radio X, am Mikrofon Stefan Kyrileis. Wir sprechen, jetzt setzen unsere Betrachtung fort, über Zukunftsvisionen der 50er und 60er Jahre für das Leben im Jahr 2000. Wir hatten über den Autoverkehr und den Eisenbahnverkehr gesprochen. Bleibt noch der Flugverkehr und der Schiffsverkehr. Aber da sind die Zukunftsvisionen eigentlich so, dass sich nicht so viel ändert, außer der Antrieb, dass natürlich bei den Schiffen und Flugzeugen auch ein Atomantrieb in der Atomeuphorie vorausgesagt wurde. Natürlich ist im Flugverkehr auch die Geschwindigkeit bedeutend. Man stellt sich vor, dass die Flugzeuge natürlich mindestens Überschallgeschwindigkeit fliegen. Was dann aus der Concorde geworden ist, wissen wir ja alle. Beim Städtebau, der in den Visionen auch sehr viel vorkommt, weil Architektur ja die Fantasie beflügelt, stellt man sich natürlich hauptsächlich die Großstädte vor, die in den Zentren immer höher werdende Hochhäuser bekommen. Visionen, die ja insbesondere in den boomenden Cities von Asien Wirklichkeit geworden sind. Man stellt sich auch neue Bauformen vor, die Zentren und Einrichtungen wie Geschäfte und so in einem ganzen Haus vereinen. Man braucht quasi nicht auf die Straße zu gehen, um einzukaufen. Diese Vision hat ja Le Corbusier in den 50er Jahren auch schon teilweise gebaut, zum Beispiel mit der Cité Radieuse oder in Marseille. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus einem Film, der über das Futurama gedreht worden ist. Man denkt jetzt bei Futurama an die Simpsons, aber Futurama, das war die Sensation auf den Weltausstellungen in Chicago in den 30er Jahren und dann auch nochmal 1964 in New York. Da hat General Motors ein riesiges Modell aufgebaut, wo sie eine Landschaft der Zukunft dargestellt haben mit Städten und Landwirtschaft. Die Landwirtschaft zum Beispiel, dass die auch automatisch bewässert wird und insofern von der Witterung unabhängig wird. Natürlich modernen Bahnsystemen und was das Wichtigste für General Motors war, natürlich die Highways. Über die Visionen der Highways haben wir schon in der ersten Stunde gesprochen. Aber jetzt ein Ausschnitt aus einem Film über das Futurama der 30er Jahre, wie man sich die Stadt der 60er Jahre vorstellt.
And now we see a great river city of 1960. 20 years ago, the population of this city was approximately 1 million persons. It is much larger, rebuilt and replanned. Residential, commercial, and industrial areas all have been separated for greater efficiency and greater convenience. A vast circular airport is close to the city with a giant dirigible hangar so that it can be turned easily to meet any wind direction. It is resting in a pool of liquid. Outside is an airport with its hangars and planes. There are special facilities for handling seaplanes of the inland airports of 1960. Here is an American city replanned around a highly developed modern traffic system. The parks of the city have continuity, proper placement. These areas are united into long green strips surrounding each community. along both banks of the river. Beautifully landscaped parks replace the outworn areas of an older day. An industrial docking basin, newly completed, takes care of all the shipping from the adjacent industrial area. On all express city thoroughfares, the rights of way have been so rooted as to displace outmoded business sections and undesirable slums.
Man stellt sich die Stadt also vor wie ein Organismus, in dem wie die Organe auch die Funktionen getrennt sind. Industriegebiete, Wohngebiete und dazwischen Erholungsanlagen und weiträumige Straßen, denn die Straßen gelten in der damaligen Vorstellung wie als Adern und nur wenn der Verkehr zirkuliert, werden die Wohngebiete und Industriegebiete sozusagen gut durchblutet. Eine städtebauliche Philosophie, die ja auch zum Beispiel im Nordwestzentrum in Frankfurt zu sehen ist, wo auch eine Trennung auch der Verkehrswege ist, wo die Fußgänger eigene Wege innerhalb der Wohngebiete haben und die Straßen tiefer gelegt sind und damit die Fußgänger sie mit Brücken überqueren können. Und diese städtebauliche Philosophie ist ja dann später wieder abgelöst worden durch die durchmischte Stadt, weil man gesagt hat, dass eine Nutzungsmischung kurze Wege bringt und auch zu einer Belebung der Städte führt. Und insofern ist diese städtebauliche Vision nur teilweise und in einigen Ländern so eingetreten, wie man sie sich in den 30er Jahren, aber auch später in den 50er und 60er Jahren noch vorgestellt hat. So sind in dem Modell auch die Bürgersteige von den Straßen getrennt, dass die Bürgersteige in der ersten Etage quasi an die Häuser drangehängt sind, um ja den Autoverkehr nicht zu behindern. Das Modell der Futurama ist sehr interessant und man kann auch einen Ausschnitt davon in der DVD Fröhliche Zukunft sehen, die ich euch jetzt nach der nächsten Musik vorstellen werde. wecken Gedanken an die Zukunft heute, eher Ängste bezüglich der Umweltsituation und mehr noch der eigenen Situation. Verhieß sie früher oft ein besseres Leben. Ein Leben, in dem Probleme wie Ernährungs-, Energie- und Gesundheitsfragen endgültig gelöst sind. Gerade in der Nachkriegszeit war dieser Wandel auch spürbar. Von der absoluten Armut im Wirtschaftswunder ins Wirtschaftswunder innerhalb von einem Jahrzehnt weckte eine Zukunftseuphorie. Alles schien machbar und möglich. Eine Reise in die Zeit zwischen den 30er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kann man mit der DVD Fröhliche Zukunft machen. In diesem Kompilationsfilm wurden Filmausschnitte aus Industrie, Werbefilmen und Wochenschauen zu einer unterhaltsamen Zeitreise zusammengestellt. Dabei hat Fröhliche Zukunft nicht den Anspruch, ein Dokumentarfilm zu sein, da die Montage der Filmschnipsel eher der guten Laune als der Systematik folgt. Wer die Wirtschaftswunder-Werbefilmrolle, welch langes Wort, Rendezvous unter dem Nierentisch kennt, weiß, was ich meine. Doch diesmal war den Filmschnipslern wohl nicht ganz wohl dabei und so haben sie einen missmutigen Filmkritiker gleich mit in den Film eingebaut. Hans-Dieter Hüsch sitzt vor uns im Kino und bekrittelt ab und zu den Film. Eine nette Idee, die aber hoffentlich in Zukunft nicht Schule macht, sonst werden wir Filmkritiker ja arbeitslos gemacht. Trotz des unterhaltsamen Faktors zeigen die Industrie- und Werbefilme viel vom damaligen Zeitgeist. Beispielsweise wie trotz der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki die Gefahren der Atomkraft verharmlost werden.
Jenseits des großen Teichs, aber in Kalifornien, traut Mr. Hall Hayes diesem Frieden nicht zurecht. Er baute sich für alle Fälle einen Idealbunker gegen atomare Gefahren. Dreht man zum Beispiel den Wasserhahn auf, dann entströmt ihm perlender Sekt. Und natürlich fehlt auch nicht das Schwimmbad samt der dazugehörigen Mistatom.
Der Atompilz wird zu einem Symbol der Stärke stilisiert, die uns ein sorgenfreies Leben ermöglicht. Ein Film zeigt beispielsweise eine Frau, für die ihre Elektrogeräte das Paradies bedeuten. Atomstrom für Eva im elektrischen Garten Eden. Neben den großen Themen der Zeit, wie Atomkraft, Raumfahrt und Roboter, bekommt man auch die Nebensächlichkeiten jener Zeit zu sehen. Jede Menge kuriose Erfindungen, wie das Auto, bei dem sich für die schmalen Parklücken die Räder einklappen lassen. Die 84-minütige DVD Fröhliche Zukunft ist bei Tucker Film erschienen. Ich fand sie sehr empfehlenswert und unterhaltsam. Als Extra ist auch noch ein Film aus dem Jahre 1954, der die automatische Highway zeigt mit dem Firebird-Turbinenauto. Und nun noch ein Blick in die Küche der 60er Jahre, wie man sich in den 60er Jahren die Zukunftsküche vorstellte.
Sie sich eines Tages wohlfühlen werden in dieser Zukunft aus Plastik und Chrom. Auf uns wirkt dies alles noch ein wenig unpersönlich, als eine kalte, luxuriöse Pracht, ausgestattet mit ausgeklügelten Raffinessen. Der arbeitsreiche Alltag der Hausfrau wird darin bestehen, ein wachsames Auge auf die Roboter zu werfen, die lautlosen und zuverlässigen Dienstboten des Jahres 2000. Ein letzter Schlummertrunk und dann ins thermostatisch beheizte Bett. Zukunftsträume von morgen.
Ein interessantes Thema ist ja auch die Science-Fiction-Filme aus der damaligen Zeit. Wäre ein ganzes Thema für eine Sendung. Wir haben jetzt nur mal einen Ausschnitt aus dem Film Herrliche Zeiten im Spessart, der für die Science-Fiction-Filme aus den 60er Jahren stehen soll.
Siehst du was?
Ja, lauter Wolkenkratzer. Kann New York sein oder Aschaffenburg.
Bitte landen. Bitte landen.
Sagen Sie was, kommt Hässchen.
Ich hab nichts gesagt.
Teilnehmer der Weltfriedenskonferenz, gehen Sie auf Leitstrahl 9. Leitstrahl 9.
Nach der Uhr sind wir im Jahr 2067.
Dann sind wir 100 Jahre zu weit geflogen.
Achtung, Spessart 3. Teilnehmer der Weltfriedenskonferenz, ich auf Leitstrahl 9. Sie werden gelandet. Sie werden gelandet.
Die holen uns runter.
Was noch?
Keine Angst, Grundhässchen. Eine Friedenskonferenz ist, kann wenigstens kein Krieg sein.
Soeben gelandet, der englische Friedensminister.
I hope this peace conference will be very successful.
Soeben gelandet, der italienische Friedensminister. Soeben gelandet, der...
Wo kommen Sie her?
Aus der Vorzeit. Soeben gelandet, der vorzeitige Friedensminister.
Darf ich Sie bitten, ein paar Worte zur Begrüßung?
Was soll ich denn sagen?
Mach's wie die Politiker, sag gar nichts, aber das mit schönen Worten.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich im Augenblick noch nichts sagen möchte. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass ich bald mehr sagen werde. Ich danke Ihnen.
Melde gehorsamst, Ehrenkompanie angetreten.
Wunderlasser. Darf ich dir jetzt...
Ja, in der Zukunft, wie sich der Film Herrliche Zeiten im Spessart, übrigens der dritte Teil der Spessart-Trilogie nach dem Wirtshaus im Spessart und dem Spukschloss im Spessart, sich vorstellt, sind ganz amüsante Dinge. Zum Beispiel dauert die Arbeitswoche nur von Montag bis Dienstag 13 Uhr. Dann gibt es ferngelenkte Kinderwagen und eine Gamlerwassstraße, um die Hippies der 60er Jahre wieder schön zu machen und adrett. In der letzten Viertelstunde sprechen wir noch über das Thema Retrofuturismus.
musst lernen, deinen Bildschirm zu küssen. Du musst lernen, ein Versprengter zu sein. Du musst lernen, nie hilft irgendein Wissen. Trotzdem lernen, unentwegt und allein. Du wirst lachen, aber so wird es kommen. Du wirst weinen, bis du ausgedacht bist. Du wirst hochkant auf die Schippe genommen. Du wirst lernen, dass es ist, wie es ist. Du wirst lernen, dass es ist, wie es ist. Die Zukunft ist ein Loch, das vielleicht keinen Rand hat. Ein Loch, das nicht gebiert, nur verschlingt. Die Zukunft war ein Freund, den man nicht näher gekannt hat. Und es wird Frieden geben, wenn Gott sich in die Hände spuckt. In die Hände spuckt. Du musst lernen, deine Wünsche zu essen. Du musst lernen, wie man improvisiert. Du musst lernen, dich ans Gitter zu pressen, wenn die Luft in deiner Zelle gefriert. Du wirst glauben, jemand spielt dir nur Streiche. Du wirst fragen, wer Verantwortung. Liegst auf Schienen weit entfernt von der Weiche, wo dein Restherz wie ein Zeitzünder schlägt, wo dein Restherz wie ein Zeitzünder schlägt. Die Zukunft ist ein Film ohne Helden und Handlung, mit brüllender Musik, Trommelfellatio. Die Zukunft wird erlebt als die letzte Verwandlung von allem und von wir sowieso. Und von dir sowieso. Das Schwinden.
Die Zukunft ist ein Loch. Bei solchen Texten wie den von Rudolf Kunze, da merkt man doch irgendwie, dass heutzutage die Zukunft nicht mehr so freudig erwartet wird. Früher einmal, da sah die Zukunft sehr futuristisch aus und da hatte man eine Vorfreude darauf. Und diese Freude, die versucht man jetzt mit dem Retrofuturismus wieder in die heutigen Produkte zurückzubringen, indem Produkte vergangenes Design zitieren und dabei eigentlich nichts mehr richtig Neues rauskommt. Niklas Mack hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 5. Juni 2005 einen interessanten Artikel geschrieben, den man auch unter Spiegel Online im Internet lesen kann. Daraus möchte ich jetzt nochmal zum Schluss der Sendung ein paar Passagen zitieren. Das freudige Wiedererkennen von Formen aus der eigenen Kindheit sorgt für gute Verkaufszahlen. Der Retro-Look weckt Sehnsüchte nach der Vergangenheit. Ist das gut für die Gegenwart? Früher einmal sah die Zukunft sehr futuristisch aus. Wenn man in Illustrierten der 50er Jahre blättert, dann sieht man dort zum Beispiel Bilder von Familien, die im Jahr 2000 zum Einkaufen fliegen, und zwar durch eine Mondlandschaft, und einen Strand gibt es dort auch. Etwas später stellte sich heraus,
dass nicht nur der Mond etwas trockener war, als man gedacht hatte, die Zukunft war es auch. Und wenn die Zeichner von damals wüssten, wie das neue Jahrtausend wirklich aussieht, würden sie vermutlich in ihren Pinsel beißen vor Entsetzen. Das Jahr 2005. Seine Möbel und Autos sehen mehr oder weniger so aus, wie sie sich Stanley Kubrick 1967 in seinem Film Odyssee im Weltraum das Jahr 2001 vorgestellt hat. Das ist aber auch bekanntlich schon 4 Jahre zurück. Beziehungsweise jetzt schon 7 Jahre. Retrofuturismus besitzt die seltsame Anmutung von Tiefkühlprodukten. Er ist frisch und alt zugleich und zwingt in einer Form zusammen, was bis dahin nur als Gegensatz denkbar war. Nostalgie und Zukunft. Vielleicht liegt es auch an dieser konzeptionellen Gewaltakt, dass die Retro-Objekte so verquollen aussehen. Wo gestaltet wird, scheint es, als zehren die Geister der 60er Jahre dem Designer am Griffel. Wo Zukunft oder Gegenwart heute zum Ausdruck gebracht werden sollen, funktioniert das offenbar nur durch das Zitat ihrer ikonischen Tradition. Und selbst an das Zitat scheint niemand zu glauben. In den 60er Jahren waren Plastikpop eine Revolte gegen die blutleeren Rationalismus der klassischen Moderne. Pantons Plastikgrotten leuchteten orange und grell und laut. Das Architekturbüro Future Systems entwarf Häuser in Form von Körpern und Organen. Der Pantone Share und die Citroën DS waren Designvisionen, die eine lustvolle Zukunft voller aufregender Kunststoffgeschöpfe versprachen. Der Retrofuturismus ziert diese Formen und ihren Elan, aber er hat deren Stolz geschwellte, expansive Energie verloren. Was damals lustvoller Krawall und optische Randale war, ist heute Depression im Faschingskostüm. Die neuen Kugelobjekte sind eher Verwandte des Airbags, weiche Schutzzellen, in denen der Rückzug aus der Welt und der Gegenwart geübt wird. Zukunft zum bloßen Stilbegriff heruntergeschraubt, verwandelt sich in ihr Gegenteil, in Nostalgie. Die Erregung, die der Retrofuturismus auslöst, ist nicht der Schock des Neuen, sondern freudiges Wiedererkennen. Hier sieht alles aus wie damals, als man noch klein war, und diese Freude sorgt für gute Verkaufszahlen. Der Retro-Möbelhersteller Cartel erlebt im letzten Jahr laut Zeitungsmeldungen eine Umsatzsteigerung von 12%. Der nach dem Vorbild von 1959 gestaltete Retro-Mini von BMW bricht alle Verkaufsrekorde. Kein Designer, kein Konzern wagt es dagegen, ein leichtes Fahrzeug mit umweltverträglichem Hybridmotor so aufregend zu verpacken, dass es nicht mehr wie ein motorisierter Jutesack daherkommt, was entscheidend zum Misserfolg dieser neuen Fahrzeuggattung beiträgt. Stattdessen wird an den alten Formen so lange herumgeknetet und gezerrt, bis das Ergebnis nach dem aussieht, was es ist. Zerknautschte Geschichte. Woher kommt der Drang, seiner eigenen Zeit zu entkommen? Den Boden bereitet für das endlose Gebastel auf den Koordinaten der Vergangenen hat auch eine Kulturkritik, die Moderne zum Teufel unter den Epochen erklärte. Mittlerweile ist der Begriff der Moderne dermaßen gründlich in postmoderne und poststrukturalistische Diskurs zerhäckselt worden, dass man fast vergisst, was er auch einmal meinte: neue Formen für neue Bedürfnisse zu finden. Soweit Nicolas Mack aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 5. Juni 2005.
still alive. If woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh. In the year 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find.
Das war Zager und Evans mit dem Film, mit dem Titel In the Year 2525. Das liegt uns ja noch 500 Jahre voraus. Und das war auch Axiom Wissen auf Radio X heute mit dem Thema Als das heute Morgen war. Zukunftsvisionen im Rückblick. Die Sendung könnt ihr auch in einiger Zeit auf der Homepage von Axiom unter www.fehe.org noch anhören oder beziehungsweise das Manuskript runterladen. Dort findet ihr auch die vergangenen Sendungen. Und wir beenden die Sendung mit Travi Deutscher.
Unsere Zukunft war das große Nichts. Es ging ohne uns auf dieser Erde. Sie war stark genug im Strahl des ersten Lichts. Unsere Zukunft war das große Nichts. Unsere Zukunft war die große Pflicht, unserem Dasein seinen Sinn zu geben, mit Verstand und Hand und einer klaren Sicht. Unsere Zukunft war die große Pflicht. Unsere Zukunft ist das große Los. Unter Brüdern brüderlich zu teilen. Es gibt so viel Raum auf unserem blauen Floß. Unsere Zukunft ist das große Los. Unsere Zukunft muss das Leben sein. Es wird nie ein zweites Mal vergeben. Dieser Weg braucht Zeit und keiner schafft's allein. Unsere Zukunft muss das Leben sein.
Die DJ-Debatte, aber ich bin heute doch allein und habe was vorbereitet, nämlich einen Mix. Es gibt Neues von Kinet, www.kinet-et.de. Da gibt es Neuerscheinungen, aber ich habe Neues und Altes zusammengestellt und gemischt und ja, davon gibt es jetzt was zu hören. Ich hoffe, euch gefällt's. Viel Spaß.
So poor, I guess I can go for the Philly crap now.